Sei das so dunkel. Jesus, wir bitten dich um eine Operation am offenen Herzen hier bei jedem Einzelnen jetzt. Amen. Genau, wir haben letztes Mal, kurze Wiederholung, ich habe euch ein paar Bibelverse gegeben, die drei wichtigsten, Sprüche 4,23, mehr als alles behüte dein Herz, denn von aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Also wir haben gesehen, das Herz ist das Zentrum jeglicher seelischer und geistiger Aktivität. Jesus hat gesagt, die Gedanken kommen aus dem Herzen, die Gefühle kommen aus dem Herzen, der Wille kommt aus dem Herzen. Dann hatten wir Jeremia 17, Vers 9. Bösartig und hinterlistig ist das Herz. Wer kann es ergründen? Gott allein aber ist es, der die Herzen erforscht. Unser Herz ist bösartig, unser Herz hintergeht uns. Wir kennen unser Herz nicht. Gott alleine, wir brauchen Gott, um uns selber wirklich kennenzulernen. Ja, jeder hat sich schon mal darüber gewundert. Wie konnte ich nur sowas machen? Ich wollte doch eigentlich gar nicht. Und dann 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel der Unterweisung, des Gebotes, der Lehre, der Predigt, das Ziel der christlichen Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also dein Herz hat die Aufgabe zu lieben und zu glauben. Dafür wurde das eigentlich geschaffen und seit dem Sündenfall funktioniert das nicht mehr. Und wir können mal die zweite Folie machen oder die dritte, Markus 12, 28. Genau, das habe ich gerade eben gesagt. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Oh, einmal zurück. Oh, jetzt, was kommt gleich? Noch einmal. So schnell können wir noch nicht voran machen. Ja, das ist das wichtigste Gebot von Jesus. Und da sagt er doch mal, du sollst Gott mit ganzem Herzen lieben. Und ganz hat eine ganz spezifische Bedeutung in der Bibel. Und zwar heißt das so viel wie vollständig mit allen Teilen. Falls ihr euch wundert, das ist die Diana der Epheser. Nur mal so, kurzer Teaser und Spoiler, was gleich kommt. So. Mit ganzem Herzen heißt vollständig. Alle Teile sind dabei. Und das bedeutet, du musst Gott mit deinem Verstand lieben. Deswegen sagt Jesus in dem Vers, mit deinem Denken. Gibt viele Leute, die mögen das nicht. Mögen denken nicht. Aber das steht auch mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, also auch mit deinen Gefühlen, mit deinen Absichten, mit deinem Willen. Ja, mit allem, was Gott, mit jedem Teil deiner Persönlichkeit, wie Gott dich halt gemacht, mit dem ganzen Kern, was dich ausmacht, mit deinen Eigenheiten, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, sollst du Gott lieben. Ja, dafür ist unser Herz gemacht. Und jetzt können wir uns mal diese komische Götzenstatue da angucken. Die Diana der Epheser, da gibt es so eine interessante Stelle in der Apostelgeschichte, aber die machen wir jetzt nicht. Aber waren die Heiden nicht dumm damals, dass sie vor solchen Statuen niedergefallen, niedergekniet sind, dass sie Körbe mit Früchten oder dass sie Opfertiere vor solchen Statuen gebracht haben? Ja, das war so eine der berühmtesten Göttinnen im Römischen Reich, haben die Römer von den Griechen geklaut, klar, die haben alles von den Griechen, ganze römische Kultur von den Griechen geklaut. Aber waren die Heiden nicht primitiv und dumm damals? Ja, sie fallen von der Statue nieder und verehren sie als Gott. Und das ist ja so unser Bild, was wir im Kopf haben. Ne? Wenn nur so, dass, wenn wir irgendwo Götzendienst oder Götzen, wenn wir sowas lesen. Und was hat das eigentlich mit dem Herz zu tun und mit dem, was ich eben gesagt habe? Das werdet ihr gleich merken. Und ich werde euch jetzt gleich zeigen, wer hier wirklich der Dumme ist oder wer wirklich die Dummen sind. Das werden wir hoffentlich auch sehen. Ja? Unser Herz ist gemacht, um Gott zu lieben. Das ist das wichtigste Gebot oder die wichtigste Aufgabe, die euer Herz hat. Und in diesem wichtigsten Gebot, da hat Jesus gesagt, höre, o Israel, der Herr ist ein einziger Gott. Ja, und was ist mit der Dame da? Also gibt es einen Gott, gibt es mehrere Götter? Ja, wie ist das Ganze? Und was hat das mit unserem Herzen zu tun? Das Problem, und das war übrigens auch schon damals, das war sogar bevor die Griechen da noch ihre große Kultur hatten, also wenn wir noch weiter zurückgehen, steht das schon in der Bibel, und zwar im Hesekiel 11, Vers 21. Ich hau euch jetzt ein paar Bibelverse um die Ohren. Ich habe ganz vergessen, meinen Timer anzustellen. Das ist wichtig, sonst predige ich zu lange. Und zwar sagt zum Beispiel der Prophet Hesekiel, oder Gott sagt durch den Propheten Hesekiel, da kommen die Leiter und Anführer, die religiösen Leiter aus Israel, die kommen zu Hesekiel und sagen, befrage du Gott für uns. Ja, und Gott gibt denen so eine Antwort. Denen aber, die mit ihrem Herzen ihren Götzen und ihren Gräueln nachwandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Spricht Gott der Herr. Ja, nicht sehr nett von Gott. Ne? Aber das Entscheidende ist, Gott sagt nicht denen, die vor einer Götzenstatue niederfallen oder die dem Gott Moloch irgendwelche Opfer bringen oder Baal oder was halt gerade in Mode war. Ja? Nein, hier steht in ihrem Herzen. Bevor du vor einer Statue niederfällst, bevor es dazu kommt, hast du schon längst in deinem Herzen eine Statue aufgerichtet, die dein Herz verehrt. Oder besser gesagt, theologisch korrekter gesagt, die dein Herz liebt. Dein Herz ist gemacht, um zu lieben. Aber die Frage ist, was liebt dein Herz am meisten? Und da gibt es noch ein paar weitere Verse, zum Beispiel Hesekiel 14,3, das ist ein ganzes Kapitel. Ja. Diese Leute kommen zu Hesekiel und sagen, Hesekiel, du bist doch hier der Prophet. Und du sagst ja, du hast ja diese komischen Visionen und du hörst ja Gottes Stimme. Frag doch mal Gott, ne? Wie lange soll das noch weitergehen hier? Ne? Wir wollen, dass die Situation sich ändert. Und Gott sagt dann hier, zu Hesekiel, du Menschenkind, damit spricht er den Propheten an, diese Leute, die da gerade zu dir gekommen sind, hängen mit ihren Herzen an ihren Götzen und haben vor sich aufgestellt, was sie schuldig werden lässt. Soll ich mich von ihnen befragen lassen? Gott sagt, diese Menschen, ihr Herz beugt, sie fallen zwar nicht vor Statuen nieder, ne? Also das haben so ein paar Israeliten in der Wüste gemacht vor dem goldenen Kalb, aber jetzt, sowas machen wir doch nicht mehr. Wir sind ja jetzt das Volk Gottes und so weiter. Und wir wissen ja, das macht man nicht. Ne? Aber Gott sagt, in eurem Herzen haben sie Götzen aufgestellt. Und deswegen antworte ich ihnen nicht. Oh, vielleicht bei dir auch so? Ein Grund, warum du Gottes Stimme nicht hörst? Ja. Und im nächsten Vers sagt Gott, was der Prophet ihnen sagen soll. Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht der Herr, jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt. Ich, der Herr, ich selbst, ich werde ihm gemäß der Menge seiner Götzen antworten. Was? Was bedeutet das? Zum Beispiel, es gab mal so einen Typen, Bileam im Alten Testament. Und zu Bileam kommt ein ziemlich böser König, der sagt, Bileam, ich mache dich reich, wenn du das Volk Israel verfluchst. Und Bileam hatte einen Draht zu Gott. Er geht, sagt zum König, ja, okay, verfluchen, das ist ja so eine Sache, weil da brauche ich ja auch, ne, die Götter und die Dämonen, und da brauche ich ja höhere Mächte, um jemanden zu verfluchen. Lass mich mal kurz meinen Gott befragen. Bileam geht in seine Kammer und Gott sagt ihm, Bileam, auf keinen Fall wirst du das machen. Okay, schade. Also schade um das Geld. Bileam geht zum König und sagt, ja, sorry König, danke für dein großzügiges Angebot, aber ich habe kein grünes Licht bekommen, das Volk zu verfluchen. Was passiert dann? Der König bietet ihm noch mehr Geld. Und Bileam sieht die ganze Kohle und dann dachte er, naja, ich kann ja nochmal Gott fragen. Ne? Und dann fragt er nochmal Gott. Und was sagt Gott dann? Ja, okay, Bileam, geh und mach. Was? Hat Gott seine Meinung geändert? Ist Gott so eine wankelmütige Zicke wie wir manchmal? Hat er emotionale Schwankungen oder so? Nein. Gott hat Bileam nach der Menge seiner Götzen geantwortet. Und dann könnt ihr mal weiterlesen, wie die Geschichte endet. William kommt nachher nicht so gut dabei weg. Ja, aber das kann sein, dass Gott dir nach deinen Göttern, dass Gott oder dass du einfach nur das hörst, was du hören willst oder was dein Herz am liebsten hören will. Und es kann sein, wenn dein Herz Götzen aufgerichtet hat, dass du Gottes Stimme nicht hörst, weil die Antworten, die eventuell Gott dir sagen würde, die sind von vornherein, kommen die nicht in Frage. Die hast du von vornherein ausgeklammert. Ja, und es geht gar nicht so sehr darum, Götzendienst ist immer etwas, was im Herzen anfängt. Und Augustinus hat Sünde schon so definiert. Sünde ist Liebe, die durcheinander geraten ist. Die nicht, oder anders übersetzt, die nicht in der richtigen Reihenfolge ist. Liebe, wenn dein Herz anfängt, Dinge mehr zu lieben als Gott. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man sofort, das werden ja keine bösen Dinge sein, ne? Keiner von uns ist wahrscheinlich, denke ich mal, keiner von uns ist so krass, dass er irgendwelche bösen Sachen liebt. Wir lieben doch alle gute Dinge. Gutes Essen, gutes Haus, gutes Auto, gutes Leben, guter Job, gute Frau, hübsche Frau. All solche Sachen lieben wir. Gute Kinder. Und fast alles von dem, was ich jetzt aufgezählt habe, steht ja auch in der Bibel irgendwie so, ne? Heiraten, Kinder kriegen. Haben wir doch sogar den Auftrag davon. Kommt doch sogar von Gott. Ja, aber wenn die Liebe deines Herzens durcheinander gerät und eines dieser Dinge du mehr liebst als Gott, dann hast du ein Problem. Und unser Herz ist gemacht zum Lieben, aber unsere Liebe ist durcheinander geraten oder unsere Anbetung. Und jetzt kommt habe ich einen ziemlich krassen Text von einem richtigen Heiden, einem Atheisten, ein ziemlich berühmter Atheist, David Foster Wallace, der wurde gebeten, auf einer ziemlich berühmten Universität so eine Abschlussrede für die Absolventen zu halten. Und David Foster Wallace war eigentlich ein zeitgemäßer, postmoderner Schriftsteller. Er hatte Englisch und Philosophie studiert, hatte auch einen Lehrstuhl an der Uni, also war auch Professor. Er war ziemlich berühmt und er war ziemlich gefeiert. Und normalerweise, wenn postmoderne Autoren irgendwas schreiben, dann ist immer, eines ist klar, dass nichts klar ist und dass man alles da Mögliche hineininterpretieren kann. Und diese Abschlussrede, die er gehalten hat, da haben sich die Leute wirklich an den Köpfen gekratzt. Einige waren richtig empört, weil die war absolut klar, was er da sagt. Und ich habe die hier mal auf Englisch, keine Angst, ich übersetze die für euch. Das Englisch habe ich für mich, damit ich das, ne, ich hatte jetzt keine Lust, gestern alles auf Deutsch zu übersetzen. Und dann sagt er hier in dieser Rede, die kann man auch auf YouTube, im Internet gibt es sie überall, weil die ist ziemlich um die Welt gegangen. Und das sagt er als Heide, als Atheist. Because here's something else that's weird but true. In the day-to-day trenches of adult life, there's actually no such thing as atheism. In den Schützengräben des alltäglichen Lebens gibt es eigentlich keinen Atheismus. Was? There is no such thing as not worshipping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship. Er sagt hier, es gibt eigentlich so etwas wie nicht anbeten. Keine Anbetung gibt es nicht. Jeder betet irgendetwas an. Und mit an, er ist nicht Christ, er hat nicht die erste Assoziation mit Worship, ist bei ihm nicht Lieder singen, ne? Sondern er redet hier wirklich über die Liebe zu den Dingen, die Verehrung von Sachen. Jeder, es gibt das, jeder Mensch, sagt er. Ne? Und er hat, ich weiß nicht woher, ob er die Bibel gelesen hat oder nicht, ich vermute mal eher nicht, aber er hat irgendwie erkannt, das Herz des Menschen ist zur Liebe und zur Verehrung geschaffen. Und er sagt, jeder macht irgendwas, jeder verehrt irgendwas, jeder liebt irgendwas, jeder betet irgendwas an. Die einzige Wahl, die du hast, ist, was du anbetest. And the compelling reason for maybe choosing some sort of God or spiritual type thing to worship, be it Jesus Christ or Allah, or be it Yahweh or the Wiccan Mother Goddess or the Four Noble Truths or some unviable inviolable sets of ethical principles is that pretty much anything else you worship will eat you alive. Und er sagt hier dann, übersetzt heißt das, der Grund, warum einige Leute sich einen Gott aussuchen, Jesus Christus, Allah, Jahwe oder irgendwelche philosophischen Prinzipien, die vier noblen Wahrheiten, ne, oder der kategorische Imperativ oder irgendwelche heidnischen Gottheiten, ja. Warum suchen sich Leute, warum wählen, er sagt hier als Heide, als Atheist sagt er, warum wählen Leute sich solche Gottheiten aus? Diese ach so primitiven Heiden, weil sie erkannt haben, alles andere, was du anbetest, wird dich auffressen. Was? Einmal bitte weiter. Er erklärt das jetzt hier. If you worship money and things, if they are where you tap real meaning in life, then you will never have enough, never feel you have enough. It's the truth. Wenn du Geld anbetest oder Dinge anbetest, wenn das deine Quelle ist, wo du den wirklichen Sinn des Lebens rausholst, aus deinem Auto, aus deinem Haus, aus deinem Wohlstand, dann wirst du letztendlich niemals genug kriegen können. Du willst niemals genug haben. Worship your body and beauty and sexual allure and you will always feel ugly. And when time and age start showing, you will die a million deaths before they finally grieve you. Bete deinen Körper an, bete Schönheit an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und das ist ein krasser Satz. Und wenn Zeit und Alter an dir nagen oder sich bei dir zeigen, dann wirst du eine Million Tode sterben, bevor du wirklich stirbst, wenn Schönheit das ist, wofür du lebst. Ich weiß nicht, woher er das erkannt hat, aber er hat diese Wahrheit gesehen. Unser Herz ist gemacht, um anzubeten. Und was immer wir anbeten, das hinterlässt Spuren in uns. Was immer wir anbeten, das hat eine Wirkung auf uns, auf unser Herz. On one level, we all know this stuff already. It's been codified as myth, proverbs, clichés, epigrams, parables, the skeleton of every great story. The whole trick is keeping the truth up front in daily consciousness. Und die armen Studenten, er hat sie mit der Keule der Wahrheit niedergeknüppelt, die armen Studenten, die da ihr Diplom und ihr Master gemacht haben. Ja. Er sagt, ihr wisst das doch alle, was ich hier sage. Das ist doch der Stoff von den Hollywood-Filmen, von den Parabeln, von allen möglichen Geschichten und Literatur. Und dann sagt er, der ganze Trick besteht darin, das sich wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass das doch eigentlich so ist. Wir verdrängen diese Wahrheit, wir wollen das nicht wahrhaben. Und wahrscheinlich spricht er da zu den Heiden oder für sich selber. Ja? Du, wenn du ein Atheist bist, du willst nicht, das ist eine verdammt unangenehme Wahrheit und er wurde ziemlich dafür angegriffen, dass er sowas sagte, du willst nicht zugeben, dass du ja doch irgendwas anbetest. Ne? Das sind doch die primitiven Heiden, oder? Die sowas machen. Und dann sagt er am Ende, worship power and you will end up feeling weak and afraid and you will need ever more power over others to numb you to your own fear. Wenn du Macht anbetest, wirst du dich am Ende schwach fühlen und ängstlich. Und du wirst immer mehr Macht und brauchen über andere, um deine eigene Furcht zu betäuben. Die Geschichte von jedem Diktator auf dieser Welt. Worship your intellect, being seen as smart. You will end up feeling stupid, a fraud, always on the verge of being found out. Wenn du Intelligenz, Intellekt anbetest, wenn das Wichtigste in deinem Leben ist, dass andere Leute dich für intelligent und schlau halten, dann wirst du immer mit diesem Gefühl im Hinterkopf herumlaufen. Was ist, wenn sie merken, wenn sie mich ertappen? Was ist, wenn sie merken, dass ich doch nicht alles weiß? Oder dass ich diese Zweifel habe oder dass ich mir doch unsicher bin? Und dann sagt er, but the insidious thing about these forms of worship is not that they're evil or sinful, it's that they're unconscious. They are default settings. Er sagt, das Fiese an dieser Art der Anbetung ist nicht, dass das jetzt vielleicht was Böses oder Sündiges ist. Sondern wir finden in der Bibel Leute, die reich sind. Abraham, ja, war ziemlich reich, auch im Neuen Testament. Wir finden Leute, die schlau waren. Schlau sein an, und Gott sagt, Gott hat dir deinen Verstand gegeben und ein Teil des höchsten Gebotes ist, dass du Gott mit deinem ganzen Denken liebst, dass du den Verstand für Gott benutzt. Klar, ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Form für uns moderne, postmoderne Menschen, ist diese Form der Anbetung, uns ist das gar nicht klar, dass wir so etwas tun. Uns ist das überhaupt nicht bewusst, dass wir uns innerlich ständig vor irgendwelchen Götzen verbeugen. They are default settings. Das ist, wie jeder Mensch auf diesem Planeten tickt. Dein Herz ist gemacht, um anzubeten, um zu lieben, um zu verehren. Und dein Herz, irgendwas wird dein Herz verehren. Erste Frage, ist dir klar, was dein Herz verehrt? Ja, und ist dir klar, dass das Folgen für dich hat? They are the kind of worship you just gradually slip into, day after day, getting more and more selective about what you see and how you measure value, without ever being fully aware that that's what you are doing. Das ist die Art von Anbetung, in die du unbemerkt hineinkommst, Tag für Tag. Und du wirst, und in dir formen sich immer klarere Vorstellungen von den Dingen, die für dich wirklich wichtig sind, was du einem Wert beimisst. Und von Tim Keller kommt dieser Spruch, große Teile meiner Predigt sind übrigens von Tim Keller geklaut. Wenn ihr diese Predigt denn besser hören wollt, dann hört sich seine Predigten an oder lest sein Buch Counterfeit Gods. Von ihm kommt das Buch, alles, was dir letztendlich deine Identität gibt, das ist das, was dein Herz am meisten verehrt. Was dir deinen Wert, deinen Sinn im Leben, deine Identität gibt. Ja. Die Heiden, einmal die nächste Folie, die Heiden haben das, waren die Heiden wirklich so dumm? Die Heiden haben das, was sie versklavt hat, als Gott anerkannt. Die waren immerhin so ehrlich und haben gesagt, ich bete diesen Gott an und ich falle vor ihm nieder. Und jeder hat das gesehen. Den meisten modernen Menschen, denen ist das gar nicht klar, dass sie das Gleiche machen. Wir tun so, als ob wir frei werden und wir merken noch nicht einmal, dass wir kontrolliert werden. Ja. Und wenn du noch nicht einmal merkst, dass dein Herz irgendeinen Gott oder ein Ding oder eine Sache anbetet, dann bist du weiter entfernt von der Heide, von der Wahrheit als so ein Heide. Du bist unehrlicher als ein Heide. Ja. Dein Herz macht die ganze Zeit den hier vor irgendwelchen Götzen. Natürlich machst du das nicht. Ne? Aber dann sagst du, vor deinen Freundinnen oder von deinem Freund. Ohne diesen Menschen könnte ich nicht leben. Oh, wenn ich nicht mit ihm zusammenkomme, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Das sagen ganz oft, höre ich das von christlichen Mädchen. Und was ich dann wirklich höre, was mein geistliches Ohr dann hört, dieser Mensch ist mein Gott und gibt mir Lebenssinn und Identität. Das ist Götzendienst. Ja? Du kannst eine Statue von diesem Menschen oder ein Poster in dein Zimmer hängen und dich jeden Tag vor ihm verbeugen. Das ist wenigstens ehrlich. Das ist das. Dein Herz macht es. Ja? Oder einmal das nächste Bild. Das ist ein Gott, den ganz viele Jugendliche verehren. Hat irgendein... Ja? Ich habe leider keine schönen Statuen, die wirklich Also man hat von ihm... Das ist Dionysos oder Bacchus. Das ist der Gott des Partymachens und des Saufens und der Ekstase. Oder der Gott, heute würde man sagen, der Gott der Unterhaltung. Ja? Und viele von euch gehen jeden Tag nach Hause und Netflix gucken, ja, bisschen Spaß haben, bisschen runterkommen, ne? Oder Wochenende feiern. Und so viele, hier, ihr kleineren Fünfklässler, ne? Oh, Papa, zocken, ja, Minecraft. Ja, so richtig bisschen Spiele suchten. Jeden Tag verbeugen sich unzählige Jugendliche vor diesem hässlichen Gott des Weins und der Ekstase und beten ihn an. Vielleicht wäre es ehrlicher, wenn eure Eltern euch eine Statue ins Zimmer aufstellen. Oder wenn sie euren Netflix-Account Dionysos oder Bacchus 1, 2, 3 nennen. Ja? Es ist uns nicht bewusst, dass wir sowas machen. Also an die Jugendlichen oder an die Jungen, wenn dein größtes Ziel im Leben ist, einfach nur Spaß zu haben, betest du den an. Du bist nicht hier, um Spaß zu haben auf dieser Welt. Wenn du mit Gott lebst, wirst du genug Spaß haben. Gott hat kein Problem mit Spaß. Ja? Aber das ist nicht das Wichtigste im Leben. Und die Welt geht nicht unter, wenn du dich mal 3 Stunden langweilst. Und in Römer 6, Vers 16, da steht etwas, was dieser David Foster Wallace, was der irgendwie verstanden hat. Ich weiß nicht, ob er das gelesen hat, ich glaube nicht. Der hat sich übrigens kurz, nicht lange nach der Rede, hat er sich umgebracht. Ja, er war kein Christ, er hatte allerhand Probleme, Depressionen, starke Depressionen seit Jahren. Und wenn du diese Wahrheit mit starken Depressionen wirklich siehst, ohne einen Retter zu haben, natürlich bringst du dich dann um. Was willst du sonst machen? Oder du musst dich betäuben mit Drogen und Alkohol, um es auszuhalten. Oder mit Unterhaltung. Ja? Und in Römer 6, Vers 16, da schreibt Paulus, wisst ihr das nicht? Wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr. Und dem gehorcht ihr. Einmal bitte die nächste Folie, da steht der Vers. Ja. Und er schreibt das so an die Römer, hey, habt ihr das nicht verstanden? Und David Foster Wallace sagt ja zu uns oder zu seinen Absolventen, den diese Rede hat, die meisten Leute haben das nicht verstanden. Das passiert so allmählich, Tag für Tag. Man rutscht da so rein. Ja? Unser Herz auf irgendeine Weise, oder nicht auf irgendeine Weise, seit dem Sündenfall, hat unser Herz diese Neigung dahin. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr letztendlich. Ne? Er sagt in dem Kapitel am Ende in Römer 6 so, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr euch, eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben oder wollt ihr sie als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hingeben? Und wem ihr euch hingebt, schreibt Paulus, dem werdet ihr am Ende gehorchen und dessen Willen werdet ihr am Ende tun. Ihr seid nicht so frei, wie ihr denkt, aber wir sind so frei, dass wir uns den Gott aussuchen können oder die Götter aussuchen können. Ja? Und ich hoffe doch sehr, dass Gott gerade an deinem Herzen herumoperiert und dir so ein paar weitere Götter, die ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe, selber zeigt. Ja? Wie wirst du frei oder wie wendest du dich von diesen Göttern ab? Wie bringen wir unser Herz dazu, sich von diesen Dingen abzuwenden? Wenn du lang genug in der Kirche gesessen hast, dann weißt du natürlich, dann ist es manchmal sogar noch schwerer für dich, weil du ja alle richtigen Antworten kennst und sofort immer dein Mund plappert, immer sofort die richtigen Antworten. Ja Gott, du bist an erster Stelle, ja. Ne? So. Und dein Herz sagt manchmal was ganz anderes. Wie wird man wirklich frei? In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo Gott zu Abraham. Abraham, der hat ziemlich lange gewartet, damit er endlich ein Kind kriegt und Gott musste ein Wunder tun, damit dieses Kind überhaupt kommt, damit er seinen Isaac überhaupt kriegt. Und Abraham ist total happy, jetzt habe ich endlich meinen versprochenen Sohn, den Isaac. Gott hat total das Wunder getan, wir haben schon fast nicht mehr dran geglaubt, seine Frau hat schon fast nicht mehr dran geglaubt. Und dann kommt Gott eines Tages zu ihm und sagt, du Abraham, opfer mir doch mal deinen Sohn. Und Abraham hatte natürlich noch keine Ahnung, wer dieser Gott wirklich ist, weil er noch keine Bibel hatte und weil er so ziemlich der einzige Mensch auf dieser Welt war damals, der diesem Gott nachgefolgt ist. Und alle anderen Götter, bei allen anderen Göttern der damaligen Zeit war das absolut normal, dass man irgendwie seine Kinder opfert oder das Menschenopfer. Ne? Also die ganzen Hethiter, Ugariter und Ägypter, überall waren Menschenopfer die Norm. Und Abraham denkt sich so, okay. Ne? Im Hebräerbrief erfahren wir, Abraham hat geglaubt, dass wenn er das tut, dass Gott seinen Sohn irgendwie wieder zum Leben erwecken wird. Und Abraham packt seinen Sohn ein und geht mit ihm auf den Berg und baut einen Altar und legt den Sohn da drauf und zückt das Messer und ist bereit zuzustechen. Und Gott sagt in letzter Minute, Abraham, chill mal. Hör auf. Ja? Du hast den Test bestanden. Ich habe gesehen, dass du es wirklich tun musst. Da im Gebüsch ist ein Widder, nimm den. Ich bin nicht so ein Gott wie alle anderen. Aber ich habe gesehen, dass du für mich alles tust, dass ich wirklich an erster Stelle bei dir bin. Wie viele von uns, mal ehrlich, bei uns Russlanddeutschen, bei wie vielen sind Kinder ein Götze oder Partner oder Familie? Ne? Und weißt du, wie du die Wahrheit erfährst? Jetzt nicht so, was dein Hamster, dein frommer Hamster im Gehirn dir gerade alles für Ausreden gibt. Nein, stell dir vor, sie wären nicht da. Macht das Leben dann noch Sinn für dich? Wenn nicht, hast du die Antwort. Sie sind ein Götze. Ja? Was ist die eine Sache, ohne die du nicht leben kannst? Und wie werden wir frei davon? Genauso wie Abraham. Du baust Gott einen Altar und du sagst Gott, Gott, ich lasse los. Hier ist die Sache. Ich gebe sie dir. Wenn du sie wieder auferweckst, gut. Aber ich kann auch ohne sie leben. Ab dem Moment, wo du ohne sie leben kannst, kann Gott sie dir ohne Gefahr zurückgeben. Ohne die Gefahr, dass dein Herz es an erster Stelle stellen wird. Nochmal, das müsst ihr euch merken. Ab dem Moment, wo du auch ohne diese eine Sache leben kannst, kann Gott sie dir zurückgeben, ohne dass dein Herz in Gefahr läuft, sie wieder auf den Thron zu setzen. Ja? Du wirst ehrlich. Du lässt dir von Gott zeigen, was deine Götzen sind. Was sind die Dinge? Und manchmal, bei Abraham war ja ein extremer Fall, bei Abraham war es sogar eine Sache, die Gott ihm gegeben hat. Ja? Du wirst ehrlich, du lässt dir die Götzen vom Heiligen Geist zeigen und dann legst du sie auf den Altar. Und das geht manchmal nicht so schnell wie bei Abraham. Ich meine, Abraham musste auch den ganzen Berg hochsteigen und da mehrere Tage reisen. Was meint ihr, was alles in seinem Kopf da vorgegangen ist? Und vielleicht dauert das manchmal ein, zwei Jahre, bis wir wirklich mit ganzem Herzen sagen können, ich kann auch, Gott, ist okay, wenn ich das nicht kriege. Gott, es ist okay, wenn ich keinen Mann, keine Frau kriege, ich kann auch ohne das leben. Es ist okay, ja. Es dauert manchmal, bis wir das sagen können. Ne, Kinder, Gott, es ist okay, wenn ich keine PlayStation 4 kriege und keine Switch. Und kann, ja? Ich kann damit leben. Wenn dein Herz das wirklich sagen kann, dann kannst du auch eine PlayStation haben, ohne dass sie deine Dionysos-Statue wird. Nächste Folie bitte. Was kontrolliert dich wirklich? Was ist die eine Sache, ohne die du nicht leben kannst? Welche Dinge geben dir Identität und die Kraft, morgens aufzustehen? Ja? Bau Gott einen Altar, lege diese Götzen deines Herzens darauf und entscheide dich, was du anbetest. Du wirst irgendetwas anbeten. Du hast aber die Wahl, ob du den allerhöchsten Gott anbeten möchtest und ihm dienen möchtest oder ob du geringeren Götzen dienen willst. Und als allerletztes, damit schließen wir, alle geringeren Götter fordern letztendlich dein Blut. Ja. Wenn du für die Anerkennung von Menschen lebst, wird das dich irgendwann auffressen oder wie Foster Wallace gesagt hat, Geld, Macht, all die Schönheit, all diese Dinge, Intellekt, ja, all diese guten und schönen Dinge, sie fordern letztendlich dein Tribut und du stehst am Ende vor einem Scherbenhaufen. Fragt Christen, die schon älter sind, die werden euch das bestätigen. Ja. Alle geringeren Götter fordern dein Blut, der allerhöchste Gott hat mit seinem eigenen Blut für dich bezahlt. Das ist der Unterschied. Und du kannst dich jetzt entscheiden, welchem Gott du dienen willst. Vielleicht glaubst du ja an Gott, aber du hast noch nie deine Götter aufgegeben. Du hast dich von Gott noch nie, vom Heiligen Geist noch nie überführen lassen, was wirklich deine Götzen sind. Und du hast da so einen ganzen Tempel mit ganz vielen Statuen in deinem Herzen. Und irgendwo eine davon ist auch Jesus. Ja? Vielleicht hörst du deswegen Gottes Stimme nicht, weil da so viele andere Götter noch dich voll labern. Wir werden jetzt ein Lied singen und solange wir das Lied singen, kannst du dir von Gott deine Götzen zeigen lassen. Ja? Entscheide dich heute, wenn Gott es dir zeigt. Wenn dir Gott nichts zeigt, alles gut, genieß den Tag. Wenn Gott dir was zeigt, entscheide dich heute, wem du dienen willst. Und entscheide dich heute, deine Götzen auf den Altar zu legen. Ja? Und wenn Gott dir was zeigt oder gezeigt hat, dann kannst du, während wir singen, kannst du dieses eine kurze Gebet, diesen einen Satz zu Gott sagen oder zu Gott sagen: Gott, ich diene diesem Götzen ab heute nicht mehr. Ich widerrufe meine Gefolgschaft, Dionysos, Bacchus, Artemis, wie sie alle heißen, ja? Geld, Macht, Sex, Intellekt, Unterhaltung, was auch immer. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Operation jetzt abschließt am Herzen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns zeigst, was wirklich in unseren Herzen ist und vor wem unser Herz wirklich niederkniet. Wort Gottes, du bist der, der die Herzen erforscht und die Gedanken. Du bist ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Und du trennst Seele und Geist, Mark und Bein. Und wir bitten dich, dass du das jetzt, wir erlauben dir das jetzt bei uns zu tun. Amen.